Challenge Win! Hallo und herzlich willkommen zu unserer 6. Halloween-Episode, die Challenge Win! Ich hab den Joe dabei und Ted dabei.
Hey!
Die beide gerade mit mir gemeinsam ein Haunted House hier imitieren oder keine Ahnung. Wir sind in dem Shining Miniseries.
Wir sind immer noch in Enrico Wien.
Immer noch in Enrico Wien, genau. directed by Mick Garris, der sehr viele Stephen King-Verfilmungen directed hat.
Ah, okay.
Screenplay by Stephen King himself. On set, es ist quasi das Konkurrenzmachwerk zu The Shining von Stanley Kubrick. Kann die Miniseries besser sein? Stephen King selbst war sehr viel zufriedener hiermit. Wir werden sehen. Auf jeden Fall sage ich euch kurz was zum Inhalt. Es handelt wie The Shining natürlich ebenfalls von einer Familie, die in das Overlook Hotel in Colorado zieht, irgendwo in den Bergen. Und Jack heißt er im Shining, also im anderen Shining. John ist der Vater, der hier ist sehr, sehr, sehr explizit als recovernder Alkoholiker bezeichnet wird. Und es ist kein Subtext, sondern er geht zu AA-Meetings und allem. Er ist ein Autor oder will Autor sein und passt halt auf dieses Hotel auf, das im Winter geschlossen hat, bringt seine Familie mit Winifred und Daniel. Und Daniel hat einen imaginären Freund und außerdem eine übernatürliche Fähigkeit, die Richard, der Sommer-Caretaker, mehr oder weniger, glaube ich, ist, war, ja.
Hast du sie gerade Winifred genannt?
Ja, hier heißt sie tatsächlich Winifred auf IMDb. Das ist ihr
John, also
ihr voller
John Winifred. Vielleicht sind das die vollen Namen, aber die wurden schon Jack und Wendy genannt.
Wendy. Jack und Wendy wurden sie im Ding genannt. Aber tatsächlich hier auf IMDb sind sie bezeichnet als Winifred und John.
Weird. Okay. Das
ist sehr weird. Hätte ich es auf Letterboxd vorgelesen, hätte ich die richtigen Namen gesagt. Sehr komisch. Was passiert da auf IMDb? Okay. John und Wendy natürlich. Jack und Wendy. Genau, also der kleine Junge, Danny. Hat übernatürliche Fähigkeiten. Das Shining, das quasi von dem Caretaker erkannt wird. Und das ist eine übernatürliche Fähigkeit, die ihn letztendlich telepathisch kommunizieren lässt, ein bisschen sensibler für übernatürlichen Shit sein lässt und auch so ein bisschen, wie heißt es hier, telekinetische Fähigkeiten, kann Sachen platzen lassen und so. Und natürlich reagiert das Hotel, in dem sie sind, auf ihn, denn es ist ein verfluchtes Hotel und es ist ein sehr explizit verfluchtes Hotel und wir haben ganz viele Geistersequenzen und es ist eine Miniserie ursprünglich, oder es ist eine Miniserie fürs Fernsehen produziert, 273 Minuten lang das ganze Ding in drei Teile aufgeteilt, habe ich es mir über mehrere Tage jetzt angeschaut, was eine sehr weise Entscheidung war, aber bevor ich sage, was ich davon hielt, beginnen wir doch mit Ted. Wie fandest du diese Miniserie? Wir haben sie alle noch nicht gesehen.
Wir hatten sie alle noch nicht gesehen. Ja, ich fand sie nicht so gut. Ich fand sie, sie hat mich halt einfach an viele Sachen, so TV aus den 90ern einfach erinnert, so diese Low-Budget-Filme. Also ich habe das Gefühl, zu der Zeit, diese Produktionen hatten einfach so ein gewisses Ceiling, was sie einfach nicht übertroffen haben. Und es war halt einfach in den meisten Fällen von vornherein nicht allzu hoch. Zumindest so, wie ich mich erinnere. Und hier hatte ich auch den Eindruck, ich war tatsächlich überrascht ganz am Anfang, als stand Teleplay bei Stephen King, weil ich quasi das, was ich gedacht habe zu wissen, war, dass er, dass quasi die Miniserie seine Approval gekriegt hat, mehr als der Film. So, er hat sie gesehen und dann so, das mag ich mehr. Ich habe nicht gecheckt, dass er das dann quasi selber geschrieben hat. Was das ganze Endeavor so ein bisschen peinlich macht, dass er so das schreibt mit der Motivation, ich mag diesen einen Film nicht, ich mache das jetzt besser auf meine eigene Weise und dann kommt halt so ein bisschen für meinen Geschmack was ziemlich Belangloses dabei raus. Im Großen und Ganzen, wir reden ja gleich, es sind ja gut viel drin mit den, was waren das, über 3 Stunden oder was auch immer. Oder weiß nicht jetzt, wie lange das genau
4,5.
ist. Aber ja, genau.
4,5, ja.
Genau.
Jeweils 1,5 Stunden.
Im Großen und Ganzen, es gab Momente hier und da, die ich gemocht habe, aber im Großen und Ganzen war es einfach zu langatmig, also es hätte es nicht gebraucht, das so in die Länge zu ziehen. ich hatte schon das Gefühl, dass das so eine Art Hobbit-Trilogie-Entscheidung war. Also nicht mit denselben Motivationen, aber einfach so, wir haben ein Source Material, das muss man nicht auf diese Länge strecken, aber man hat es irgendwie vielleicht davor dann schon ausgesucht, dass man, wir machen hier 3 Episoden draus, das heißt, das müssen wir jetzt irgendwie füllen, diese 3 Episoden. Und das haben sie halt so gut es geht gemacht, aber ja, bei The End of It war, ich will nicht sagen, ich habe mich da durchgekämpft, aber ich war nicht wirklich investiert in großen Strecken während der Medien-Serie, was ziemlich enttäuschend ist, weil eigentlich hätte es mich sehr interessiert, so was sind das zu vergleichen und alles, aber ich habe mich immer wieder mal dabei erwischt, wie ich abgeschwiffen bin und irgendwie nicht wirklich aufgepasst habe und ja, leider letztendlich eine ziemlich enttäuschende Erfahrung für mich gewesen.
Alright. Joe, wie ging's dir?
Ich fand sie, glaube ich, ein bisschen besser. Ich fand sie ganz okay. Ich fand sie jetzt nicht wahnsinnig gut, aber ein bisschen besser, glaube ich. Es gab einiges, was mir gut gefallen hat hier dran. Ich mochte generell die Performance von Steven Weber sehr gerne als Jack. Und ich mochte auch den Umgang mit Alkoholismus und also den expliziten Umgang mit Alkoholismus und was das, wie das Jacks Charakter vielschichtiger gemacht hat, als man es jetzt von Jack Nicholson in der Kubrick-Version kennt. Es ist ein sehr anderer Charakter dadurch, also kannst du fast gar nicht vergleichen. Aber das hat mir prinzipiell ganz gut gefallen und wäre, glaube ich, auch nicht uninteressant gewesen, über einen längeren Zeitraum zu beobachten, wenn mehr inhaltlich drin gewesen wäre. Weil das ist, wo ich definitiv übereinstimme, ist, das ist vom Material her Feature-Futter. Ne? Also ich finde durchaus, das trägt sich maximal 2 Stunden so vom Inhalt und nicht 4,5. Damit hatte ich doch durchaus ein Problem hier, weil es dann doch irgendwann anfängt, sich sehr im Kreis zu drehen, immer wieder stellenweise. Ne? Weil du, ich meine, klar hilft auch natürlich nicht, dass man die Beats schon kennt, aber generell hatte ich so das Gefühl, okay, wir haben einen sehr langen ersten Akt und dann bewegen wir uns Ewigkeiten so einem zweiten Akt rum, wo immer wieder halt Scare-Sequenzen vorkommen, aber nicht wahnsinnig viel Progression in den Charakteren stattfindet, so, ne? Wo wir einfach nur, okay, und jetzt passiert dieses gruselige Ding und dann passiert dieses gruselige Ding und dann machen wir so eine Achterbahn der Gefühle mit Jacks Charakter, was prinzipiell jetzt nicht uninteressant war, aber dadurch wird auch sein Arc so ein bisschen verwässert, hatte ich das Gefühl. Dadurch, dass man ihn halt auch auf die Länge immer mal wieder, also du kannst ihn nicht, es wird zumindest versucht, bei ihm immer mal wieder Veränderungen, neue Nuancen und so weiter darzustellen, was aber dazu führt, dass er so ein bisschen flipfloppt in seiner Entwicklung, sage ich mal. Stellenweise haben mir die Ideen gut gefallen, gab so ein paar Scare-Sequenzen, die ich cool fand, auch visuell cool umgesetzt fand, also gerade für ein TV-Projekt aus den 90ern. Klar, das hat natürlich den Look und den Feel von TV-Serien und TV-Filmen aus dieser Zeit, was natürlich etwas billiger, weniger atmosphärisch und so weiter sein wird als die Kubrick-Version. Das hilft natürlich nicht beim Längenempfinden, hat mich jetzt nicht maßgeblich gestört. Das konnte ich, glaube ich, einfach ganz gut im Kontext sehen. Aber ja, also stellenweise fand ich waren da ganz coole Sachen dabei und stellenweise war es einfach super, super furchtbar. So eine Sequenz, wo plötzlich die Hecken zum Leben erwachen Danny bedrohen und das sah halt einfach ganz, 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 ganz furchtbar aus. Das war so, okay, in Buchform vielleicht, aber nicht so. Ich fand auch jetzt den Kinderdarsteller nicht umwerfend, der Danny gespielt hat. Der war
Cortland Mead.
Ja, ich fand die Performance war sehr adäquat für einen Kinderdarsteller, vor allem in einem Fernsehprojekt zu dieser Zeit. Er ist, glaube ich, zeitunabhängig, aber ich fand ihn okay für das, was er in vielen Stellen und manchmal war es halt einfach, hat so ein bisschen die Depth gefehlt, hat so ein bisschen die Nuance gefehlt. Ich glaube so, das, was jetzt andere Kinder da, also ich meine, ne, was man bei Kinderdarstellern sucht, gerade wenn sie sowas so heavy gefeatured sind und so schwierige Emotionen zu spielen haben, ist einfach so ein natürliches, eine natürliche Veranlagung und das war mir jetzt hier nicht so gegeben. Ich habe ihn oft sehr viel spielen sehen, so, ne? Und das hat jetzt nicht geholfen, dadurch, dass er halt einfach so im Fokus des Ganzen ist. Und ich fand es auch sehr schade, nachdem ich ja Kubricks Shining die Behandlung von Wendys Charakter sehr negativ anrechne, dass Wendy in dieser Version genauso unterentwickelt ist und nichts zu tun hat und genauso schlecht behandelt wird. Also jetzt vielleicht nicht am Set dann, aber generell in der Story einfach so eine Non-Entity ist, mehr oder weniger, die halt immer mal so die Nagi-Wife, den Nagi-Wife-Trope so ein bisschen erfüllt dann, ne? Und das fand ich sehr schade. Hier Melvin Van Peebles fand ich cool als Deck, als Richard. Natürlich auch zu wenig für meinen Geschmack drin. Also generell das meiste, was mir positiv an dieser Miniserie hängen geblieben ist, sind Steven Webbers Momente, der mich sehr an einen jungen Dingenskirchens Christian Bale erinnert hat die ganze Zeit. Ich habe mir mehrmals gedacht, könnte auch ein junger Christian Bale sein. Sehen sich sehr ähnlich, haben sehr ähnliche Ausstrahlung, fand ich.
Interessant.
Ja, also ich fand ihn sehr gut und ich fand auch, dass wie Kubricks Version ist auch diese Version mehr an Jack interessiert als an irgendjemand anderes, aber im Gegensatz zu Kubricks Version ist Jack hier auch durchaus ein interessanter Charakter. Das mochte ich, dem konnte ich was abgewinnen. Nichtsdestotrotz, das ist ein bisschen Arbeit, 4,5 Stunden da durchzugehen und den Stoff von 90 bis 100 Minuten zu haben, so gefühlt. Wie ging es denn dir, Luke?
Ja, ziemlich ähnlich. Also, dass der Film so, also die Filme so gestretched sind, irgendwann gibt das Material einfach nicht mehr so viel her. Ich fand gerade den mittleren Teil, die mittlere Episode sozusagen, hat am meisten für mich drunter gelitten. So, die Exposition am Anfang konnte ich noch gut mitgehen und das Finale am Ende war natürlich mega in die Länge gezogen, aber wenigstens gab es spannendere Momente. ich muss sagen, generell haben wir irgendwie die Gruselmomente auch überhaupt nicht verfangen. So. Also ich habe jetzt damals in der Shining Review gesagt, The Shining ist quasi einer der gruseligsten Filme für mich. Und auch dieses ganze Haunted House Thema ist eigentlich was mich normalerweise kriegt. So, das Einzige, was ich irgendwie gruselig fand, war die scary old lady im Bad. So, das aus irgendeinem Grund, als sie angefangen hat zu reden, war so, oh, please don't talk. I don't want you to talk. Wenn sie einfach nur creepy da gewesen wäre, so wie in halt Kubrick's Shining, das wäre, glaube ich, besser gewesen. Aber so war so. Was mich am meisten angekotzt hat, war, dass es halt nicht mehr dass die Metaebene schon noch irgendwie da ist, aber halt nicht mehr so als, ja, okay, es ist mit ziemlicher Sicherheit nicht unbedingt nur ein Haunted House, sondern der Typ hat halt einen an der Waffe, so. Also was quasi in Kubrick so mit drin ist, was ich einfach eine coole Doppelerzählung finde. Wir haben einerseits den Haunted House-Film, andererseits einfach das Familiendrama über den Mann, der in der Isolation mehr und mehr durchdreht und dann seine Familie versucht umzubringen. Während hier es halt eindeutig ein Haunted House ist, das diesen Typen in den Wahnsinn treibt. Und ich meine, klar, in Shining fängt er quasi schon wahnsinnig an, so, es ist ein bisschen, wir merken von vornherein, dass er on edge ist, also es ist so, die Entwicklung ist vielleicht besser hier, also die Entwicklung seines Rutsches in den Abgrund finde ich hier, glaube ich, tatsächlich besser, aber dadurch, dass sie so lang gezogen ist, finde ich sie auch nicht so wahnsinnig gut gepaced.
Ja, also, ja, total.
Es ist ein Mixed Bag irgendwie. Ich vermisse irgendwie die ganzen mega gruseligen Momente, die halt einfach in Kubrick da waren und hier nicht.
Ja.
Ich finde den Kinderdarsteller tatsächlich ziemlich, ziemlich nervig, was vielleicht einfach an dieser Art zu sprechen liegt, die sicherlich vielleicht auch gewollt war. Ich, keine Ahnung, das hat mich einfach irgendwann so ein bisschen, oh ja, das ist so genau die Sorte Kind, von der ich denke, oh, wenn du jetzt noch eine Sache fragst, dann verlasse ich den Raum. Ich finde es interessant, dass wir hier irgendwie, ich kann kurz erster Eindruck, ich fand die nicht sonderlich, fand das alles nicht sonderlich gut. Ich finde es interessant und würde damit gerne einsteigen, dass wir doch viele Momente haben, die sich so anfühlen, als wäre das einfach 1:1 ein Shot aus Kubrick, der jetzt halt einfach hier nochmal reshootet wurde. Also finde ich persönlich.
Okay.
Also ich denke an die Fahrt zum Hotel. Ich denke an die Szenen im Hotel. Also gerade mit der Badewanne. Natürlich ist die Badewanne eine andere Badewanne. Also es ist vielleicht geografisch anders. Aber einfach irgendwie, vielleicht ist auch nicht der Shot an sich, sondern das Hinführen dazu. Mir fällt gerade so ein bisschen das Lingo dafür. Aber ich habe das Gefühl, es gibt so Szenen, die sind natürlich basiert es auf der gleichen Geschichte, auf dem gleichen Buch, also anderes Skript, aber quasi die Grundstory ist die gleiche. Und trotzdem gibt es immer wieder so Stellen, wo ich denke, ja, okay, das ist halt einfach 1:1 die Inferior Version derselben Szene bei Kubrick. Ging es euch nicht so? Also das finde ich interessant, dass es mir so ging und ich lese in euren Gesichtern, dass es euch vielleicht nicht ganz so ging.
Also
Was habt ihr für Gedanken dazu?
Ich sag mal so, ich hatte jetzt nicht den Moment, dass ich mir gedacht habe, oh, das ist jetzt irgendwie die Copy von Kubrick, sondern ich habe halt immer wieder den Moment gehabt, so, ah ja, okay, die Szenen hat Kubrick offensichtlich 1:1 aus den Büchern übernommen und dann war halt, ich meine, wie inszenierst du die Szene im Bad so, ne, also da musst du dich ja schon super anstrengen, wenn du jetzt den Kubrick-Vergleich nicht haben willst, um einen schlechteren Angle zu finden, um den Schatten hinter dem Duschvorhang zu zeigen, so, ne, das wird, glaube ich, unweigerlich ein bisschen ähnlich aussehen. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es versucht zu kopieren, sondern ich hatte eher so die Momente, da sind die Kubrick-Momente, die er übernommen hat, und habe dann eher immer die Unterschiede wahrgenommen, ne? Was er alles rausgelassen hat, was sich entschieden wurde, in der Kubrick-Version eben gleich zu machen. Und ich muss schon auch sagen, dass ich dazu stimme, dass die meisten, eigentlich alle, Gruselmomente in der Kubrick-Version einfach atmosphärischer inszeniert sind. So, ne? Also da schadet natürlich auch der Fernsehlook und Fernsehfeel hier dem Ganzen, ne? Auch die Party dann im Ballroom und so, ne? Und der Waiter und so. Da waren creepy Momente dabei, aber es ist nicht so creepy, wie es die Kubrick Shining Version schlicht ist. Weil das ist ja das große Plus, dass die Kubrick Shining Version hat, dass das halt einfach einer der creepy atmosphärischsten Filme überhaupt ist, ne? Über den Umgang mit den Charakteren und so weiter. Da habe ich andere Sachen zu sagen, aber das ist die große Stärke von Kubricks Film. Und das kann hier zu keinem Moment wirklich mithalten. Also das stimmt.
Ja, ich bin da eher auf Joes Seite. Ich hatte so nicht das Gefühl, dass da irgendwie was kopiert wurde. Ich meine, es ist schwer, nicht, also den komplett auszublenden wahrscheinlich, während sie diese in dieser Produktion sind. Und ich glaube halt, jetzt wie jetzt Bathroom oder auch die Fahrt zum Hotel, ist einfach so, okay, ein bisschen unweigerlich. Ja, okay, das ist halt der Plotpunkt. Und vielleicht haben sie die Kubrick-Filme gesehen. Ich so, okay, vielleicht ein Shot von Birdview können wir auch integrieren. Und dann schon hat das denselben Feel. Sobald es so anfängt, auch wenn die Szene anders ist, schon fühlt es sich an, als ob es die Szene, also als ob es irgendwie ja nicht kopiert wäre, aber man erinnert sich halt sofort daran und man fängt im Kopf sofort an, das zu vergleichen. Aber ja, ich hatte auch eher das Gefühl, dass ich auf die Unterschiede geachtet habe, beziehungsweise was ist denn jetzt eigentlich, also was war wirklich aus dem Buch und was hat der Kubrick auch nicht sich noch dazu gedacht? Ich habe mich vage erinnert, dass die Zwillinge seine Creation waren, also mit dem Haunting. Das hatte ich dann irgendwie während dem Gucken vergessen und habe so die ganze Zeit erwartet, okay, wann kommt die Sequenz? Dann kam sie nicht. Ich so, oh, okay.
Ja, da war ganz schön viel anderes, außer Zwillinge.
Und ja, was halt, ja, Horror halt, keine Ahnung, ist halt dieses Low-Budget-TV, ist halt so ein bisschen, ja, nicht corny, aber es kann halt einfach nicht die, aber nicht, es kann nicht die dafür erreichen. In der Regel tut es nicht. Man hat einfach nicht die Zeit, das Budget, das sich wirklich genauso auszudenken, genauso die Atmosphäre aufzubauen, wie man es machen will. Man ist halt ein bisschen begrenzt. Ich habe auch was zum Beispiel bei den creepy Momenten auch vor allem ist dann so, okay, man merkt bei der Handvoll Sequenzen, wo sie dann wirklich so, okay, hier haben wir uns wirklich Zeit genommen, um diese eine Person in richtig, richtig gutes Make-up zu stecken. Und dann sieht es halt auch richtig creepy und richtig abgefuckt aus.
Ja, gab diesen Nightmare, den Danny hat mit Jack in diesem Zombie-Make-up oder so. Also da waren ein paar Sachen dabei, die ich cool fand.
Genau. Ja, genau. Dem Jack in Zombie-Make-up. Also vor allem halt, ja genau, Steven Weber dann im dritten Teil, wie mit ihm umgegangen wird, fand ich. Also das war schon eindrucksvoll, wie er auch aussah und wie er sich dann auch verhalten hat vom Acting. Das wollte ich auch noch zustimmen, dass ich halt ihn auch ziemlich gut fand an den meisten Stellen. Aber dann man merkt es halt, okay, wir haben diese Ballroom-Sequenz und dann wird halt, dann sind halt alle so, sind so ein bisschen bleich. Haben so eine schwarze Linie an der Wange.
Ja.
Weil einfach, ja, man hatte halt nicht die Zeit für mehr. Man muss halt dann die Personen, die da sind, halt so schminken. Da hat man sich jetzt nicht Zeit genommen, was natürlich vollkommen verständlich ist. Aber ja, sind halt immer genau diese Fragen, die man sich stellen muss. Will man das jetzt auch wirklich 1:1 vergleichen und die halt auf dem Aspekt irgendwie den Film runtermachen, weil für mich es hat mich auch nicht sonderlich gestört. Die Sache ist, es hat mich nicht sonderlich gegruselt, auch. Also
ja, genau.
Ist die Sache. Ich fand es nicht schlecht, aber es war jetzt auch nicht effektiv für mich, um ehrlich zu sein.
Es hat so ein bisschen das atmosphärische Filmmachen gefühlt, hatte ich so das Gefühl. Es war so oft bei den Scare-Grusel-Sequenzen wurde sich halt sehr oft drauf verlassen, so auf einen Schockeffekt oder auf einen auf immer wieder denselben Aufbau. Eine Person läuft irgendwo lang, irgendwas leicht creepy ist passiert, dann Schockmoment, dann macht Danny die Augen zu und zählt bis 10 und dann ist auch wieder vorbei. So. Und das wiederholen wir halt so oft. dass es auch seinen Effekt einfach verliert, der jetzt von vornherein nicht besonders hoch war. So, ne?
Mhm. Ja, ja.
Wie fandet ihr denn den Umgang mit Jacks Charakter und seinem Alkoholismus und der damit verbundenen häuslichen Gewalt und so weiter? Weil ich hatte ja bei Kubrick so das Problem, dass der Film ein häusliche Gewalt-Thema anspricht und nicht wirklich irgendwas draus macht und dann viel mehr dran interessiert ist, Jack zu verfolgen, wie er halt wahnsinnig wird, weil Jack Nicholson halt interessant ist, so wenn er wahnsinnig wird, und sich so ein bisschen Dreck um die Opfer schert und was deren Perspektive darauf ist. Und leider fand ich auch hier, hatte ich ein ähnliches Gefühl, halt so ein bisschen anders, weil der, auch diese Version ist viel interessierter an Jacks Charakter. Mhm. Natürlich noch, hat deutlich mehr Danny noch im Fokus, als es Kubricks Version hat. Mhm. Also da wird noch deutlich mehr auf Danny eingegangen als Charakter und dann logischerweise auf die Perspektive auf seinen Vater und so weiter. Aber auch Wendys Perspektive wird komplett ignoriert und ihr Umgang mit einem Alkoholiker, gewalttätigen Ehemann, so, ne, ist nicht wirklich ein Thema, nur in Relation zu seinem Sohn, dem er halt mal den Arm gebrochen hat, so, ne? Und dann ist der Film viel mehr dran interessiert, Jack multidimensional zu machen, den Alkoholismus multidimensional zu machen, was ich appreciaten konnte. Aber es hat sich auch so angefühlt, als würde der Film letztlich dann sein Verhalten so ein bisschen entschuldigen. Also es ist so, ich fand, es war ein schwieriger Grad, auf dem der Film sich bewegt, weil am Ende das Ganze ja dann doch so eine Redemption bekommt, ne? Auch mit der letzten Szene, wo Danny dann vom College geht oder so und dann sieht er den Geist von seinem Vater, der ihm irgendwie sagt, oh, ich bin stolz auf dich und so weiter. Mhm. Das fand ich schwierig. Also das war mir zu positiv, das war mir zu redemptive dann letztlich für den ganzen Kram. Also ich finde, beide Versionen nehmen das Thema nicht so richtig geil in Angriff.
Ja.
Wie ging es denn euch damit?
Ja, da 100% stimme ich zu. Also ich habe auch da aktiv darauf geachtet, weil ich mich sehr, sehr gut, also sehr gut auf unsere Diskussion zurückerinnere. Und ich fand das halt auch, den Aspekt auch super wichtig und super interessant. Und dann war halt das halt interessant zu sehen, was machen sie mit den 2,5 Stunden mehr, die sie haben, um halt darauf einzugehen. Und dann ist es halt wirklich schade gewesen, dass, ja, wie du gesagt hast, die nehmen sich die Zeit, ihn halt dreidimensional zu machen und seinen Struggle zu zeigen und halt wirklich auf den Struggle einzugehen. Ab dann ist es aber trotzdem so halt abuser-zentriert, dass wir halt uns auf ihn konzentrieren. So, oh, ja. Und was macht es mit ihm und wie schlecht fühlt er sich, dass er durch das geht? Und also es hat sich halt wirklich fast so angefühlt, als ob sie sich halt genau einfach die Szenen genommen haben, die halt auch Kubrick genommen hat, die er teilweise auch rausgeschnitten hatte. Also die eine Szene, wo sie halt darüber redet, wie er Danny wehgetan hat und dann...
Wie auch bei Kubricks Version, ne? Wenn bei Kubricks nicht rausgeschnitten worden wäre. Das ist der eine Moment, wo wir Wendys Perspektive haben für einen kurzen Moment, ja. Und dann ist sie wieder egal.
Und dann hier halt fühlt es sich genauso an für diesen einen kurzen Moment, und der Rest der Zeit ist sie zwar oft anwesend, aber ja, wie du gesagt hast, also die Dreidimensionalität fehlt komplett. Und es ist halt extrem schade, vor allem bei so einem Thema mit fucking Alkoholismus und Domestic Abuse, dass wir das halt auch einfach nur quasi erwähnen. Mhm. Also wir zeigen das, aber wir schauen nur, okay, wie geht's denn dem Abuser, wie geht's denn dem Ding? Und ich kann es ja schon sehen, ich meine, der schreibt den Alkoholismus rein, weil wahrscheinlich er selber auch Probleme damit hatte, und dann er verarbeitet so sein Zeug in seinem Buch und dann halt auch im Teleplay. Und fokussiert sich halt so ein bisschen einfach auf sich selber und auf seine Dämonen. Und dann dementsprechend kommt halt auch der Fokus. Ich weiß, das Buch habe ich nicht gelesen, aber es ist wahrscheinlich ein ähnlicher Fokus im Buch und hier halt auch. Und es würde funktionieren, wenn es halt, also beziehungsweise, ich weiß nicht, wie das Buch geschrieben ist, ob es irgendwelche, wahrscheinlich ist es keine First-Person-Perspective, oder könnte vielleicht sogar sein, ich weiß es nicht, müsste man nachschauen, weil da könnte ich es noch eher verzeihen, wenn man irgendwie dann den Fokus auf irgendeinen Charakter wirklich legt, wenn es halt wirklich so offensichtlich so ein Dreigespann ist, wo halt eigentlich alle wichtig sind in der Dynamik, aber dann aber nur einem so wirklich das Podium gegeben wird, ihn einen vollen Charakter sein zu lassen. Ist kritisch. Oder beziehungsweise, was heißt kritisch? Es ist enttäuschend einfach. Also, ja.
Ja, genau. Weil mein Problem damit ist halt einfach, ey, ihr habt jetzt hier 4,5 Stunden Zeit. Und wie wir ja schon besprochen haben, die hättet ihr so, wie es aktuell ist, hättet ihr nicht gebraucht. So, ne? Und da wäre noch eine dritte Perspektive da gewesen, die super relevant wäre eigentlich. Und die die Komplexität des Themas noch so viel interessanter machen würde. in Wendys Perspektive, ne? Weil klar, ich finde es völlig okay, das sage ich ja auch, Jacks Charakter ist hier sehr viel interessanter, weil er halt nicht so einfach nur ein Monster ist, sondern halt wirklich eine vielschichtige Person. Und ich finde es auch nicht uninteressant, einen Charakter zu haben, der aufgrund seines Alkoholismus und was weiß ich, Anger Issues abusive gegenüber seinem Kind und seiner Frau ist. Und aber vielleicht, also jetzt nicht einfach an, was weiß ich, einer, der das irgendwie von Natur aus macht, sondern wo das durch die Krankheit befeuert wird und der vielleicht auch da irgendwann das Monster in sich selber erkennen kann und vielleicht dagegen ankämpfen kann, mit seinen Dämonen zu kämpfen hat, sowas. Super interessant. Wäre noch interessanter, wenn die andere Seite der Beziehung auch noch thematisiert werden würde und die Auswirkungen seines Handelns in Fokus kriegt und wie schwierig es ist, mit so einer Person umzugehen und zu leben, ne? Und wie ist die Entscheidung, bei so einer Person zu bleiben, nicht zu bleiben, Selbstschutz, Schutz des Kindes und so weiter, über, ne, was, die Gewichtung zu stellen. Also da wäre so viel Potenzial noch dabei gewesen für gutes Drama, was dann ignoriert wird für billige Scare-Sequenzen. So, ne? Mhm. Das hat mich eher so ein bisschen genervt.
Ja, ich habe das Gefühl, dass der Film so ein bisschen manipulativ wird aufgrund der Tatsache, dass wir uns so viel mit Jacks Point of View beschäftigen, weil wir quasi den Circle of Abuse erleben, ne, und er uns quasi so ein bisschen mitnimmt. Also dass wir quasi jetzt für ihn mitfühlen müssen in diesem Moment, nachdem er, keine Ahnung, seinen Sohn geschlagen hat und Reue zeigt, müssen wir jetzt plötzlich Sympathie für ihn empfinden, weil er ist ja unser Protagonist, so framed ist der Film. Und das finde ich tatsächlich auch, also wollte ich noch hinzufügen und ich stimme allem zu, was ihr gesagt habt.
Ja, also das wäre halt das Interessante, ne? Weil auch ein Abuser kann irgendwie vielschichtig sein und man möchte hoffen, dass der ein oder andere Abuser auch die Schlechtheit der eigenen Handlungen erkennen kann und da vielleicht wieder von wegkommen kann. Also, ne, das wäre interessant. Aber das funktioniert, finde ich, nur, wenn du die andere Seite halt auch thematisierst, ne? Wenn du die Komplexität einer, mit so einer Person zusammen zu sein und mit von so einer Person abhängig zu sein bis zum gewissen Grad auch zeigst. Weil so ist es dann mehr, ja, keine Ahnung, fühlt sich fast zu einfach an dann.
Mhm. Ja, das ist es, das ist zu einfach. Weil es halt irgendwie, es ist halt so egozentrisch. Es ist halt die männliche Psyche, die sich um sich selber schert und so, ah ja,
yep.
Ich struggle um meine inneren Dämonen und wie ich da einfach durchkämpfen muss, aber eigentlich bin ich am Ende ein Good Guy, aber da muss ich erstmal durch die Hölle, weil es ist eine Hölle für mich auch, dass ich meine Familie abuse, aber wenn der Fokus halt auf mich ist und nicht auf die um mich rum, so sehr auch die Dämonen in mir drin sind, was auch immer, ja, es ist halt immer noch eine sehr kurzsichtige Weise, an das Problem heranzugehen.
Ist halt nicht vollständig.
Ja.
Also, ja, ich glaube, das wäre auch so, wenn wir an ein Fazit gehen wollen, so mein Fazit zu dem Ding. Also ich finde, also auch jetzt zu den zwei Shining-Versionen, ne, ich habe meine Probleme mit beiden und die sind tatsächlich ähnlicher, als ich es gedacht hätte. Und vor allem nachdem ne, Stephen King die Originalversion so gehasst hat und dann war ich so gespannt, oh, hat er die ähnlichen Probleme wie ich und kann die lösen? Ne, er macht es einfach nur anders. Dieselben Probleme sind aber trotzdem noch da. Mhm. Und stretcht das halt auf die fast dreifache Länge, was anstrengend ist. Ich bevorzuge die Kubrick-Version, weil die filmisch einfach interessanter ist und atmosphärischer und gruseliger und bla und alles, ne? Und bin jetzt nicht unfroh, die gesehen zu haben. Ich habe es jetzt nicht bereut, die gesehen zu haben, weil Steven Webers Performance fand ich super. Ich fand es interessant, den Vergleich zu sehen. Und ich fand auch irgendwie die Story lustig, dass Stephen King hat wohl die Zusage bekommen, dass er das machen kann, unter der Auflage, dass er aufhört, die Kubrick-Version zu shit-talken. Also,
das ist witzig.
Wenn das stimmt, was ich da gelesen habe, das wäre sehr lustig. Und allein dafür ist es einfach schon eine lustige Anekdote und wert, das gesehen zu haben, fand ich. Aber hat mich jetzt nicht wahnsinnig vom Hocker gerissen.
Ja, ich will.
Ja, also.
Sorry.
Ja.
Ich finde es interessant, ich will da auch anknüpfen. Also es ist komisch, wie ähnlich die Sachen sind, die einem dann nicht gefallen. Mhm. Das habe ich auch überhaupt nicht erwartet. Und es ist für mich so ein bisschen, ja, ich will nicht peinlich sagen, ich will nicht Fremdscham sagen, aber es fühlt sich am Ende dann einfach an, dass er einfach so ein bisschen butthurt war, dass überhaupt adaptiert wurde und geändert wurde und dass nicht irgendwie 1:1 seine Vision übernommen wurde, die er hatte, weil es sich irgendwie anfühlt, okay, aber ich hatte so viele coole Sachen in meinem Skript, in meinem Buch, wieso wurde das nicht benutzt? Okay, das werde ich jetzt in der Miniserie benutzen. Und dann hat man merkt es, dass es halt zumindest thematisch nicht wirklich eine große Veränderung mit eingebracht hat. Also wie gesagt, es ist im Großen und Ganzen, ist es noch die gleiche Story, außer dass halt der Fokus auf den Alkoholismus nochmal sehr viel stärker ist. Vielleicht ist das ein großer Aspekt, der ihm gefehlt hat.
Das ist der große Unterschied.
Ja, ja. Aber so vom ganzen Rest her gab es jetzt nicht irgendwie große Entscheidungen, wo er sich weggestellt hat und gesagt hat, okay, ich bin hier was distinkt anderes. Und ja, es ist interessant, dass am Ende so, ja, okay, wir haben dieselben Kritikpunkte wieder und, und der nächste Kritikpunkt ist einfach so, dass es halt dann nochmal auf 4,5 Stunden gestreckt wurde. Mhm. Und da sie immer noch nicht die Zeit finden konnten, irgendwie auf Wendy einzugehen, obwohl sie so viel Zeit hatten.
Ja. Für die Frau im Film ist immer noch keine Zeit übrig.
Ja, sie hatten einfach mehr Zeit für die Sachen, die eh schon weird waren im Original, also in Kubricks Version.
Ja,
ja, ich glaube, ich schließe mich dem an. Was ich noch erwähnen wollte, ist, habt ihr Stephen King erkannt? Ich habe ihn nicht erkannt.
Wait, wo?
Erkannt? Er hat ein Cameo. Oh. Er ist der Dirigent von der Band, scheinbar.
Okay. Oh. Nö, nee, echt mir nicht aufgefallen.
Mir auch nicht.
Nee, ich hab jetzt ein Bild gesehen und dann dachte ich mir, okay, das ist eindeutig Stephen King. Das habe ich nicht.
Ich glaube, er war nur sehr kurz im Bild.
Er hatte dann auch dieses furchtbare Make-up drauf und so, ja.
Ich glaube, ich habe es wegen dem Schnurrbart, den sie, ja, auf IMDb ist das Bild. Mm. Ja, jetzt erkenne ich ihn, jetzt wo ich es weiß, ja.
Ja, genau, das wollte ich noch kurz erwähnt haben. Ich fand ihn sehr anstrengend. Ich bin froh, jetzt sagen zu können, okay, ich finde, ich hab den gesehen, so, ich habe diese Miniseries gesehen, damit ich ein volles Bild von den Shining-Adaptionen habe. Aber ja, er hat mir nicht sonderlich gut gefallen.
Alright. Dann würde ich sagen, Enrico, vielen Dank.
Danke für die Challenge, ja.
Damit haben wir alle deine Horror-Challenges durch.
Mit einem Batzen.
Jetzt haben wir auf einem einfach durchgearbeitet.
Yes. Wurde Zeit. Vielen Dank dafür. Und das beendet dann auch Enrico Wien, weil morgen, Halloween, am größten Tag des Jahres, nehmen wir uns die gruseligste Challenge vor. Die Challenge, die niemand von uns überhaupt machen wollte, nachdem so eine schon mal gemacht. Mhm. Also, wir reden von dem zweiten Gerhard Polt-Film. Weil was könnte more horrifying sein, als in eurem Fall eine weitere Beschäftigung mit den filmischen Meisterwerken von Gerhard Polt. In meinem Fall ein erstes Reinschnuppern in sein Machwerk. Wir reden über die zweite Gerhard Polt-Challenge von Basti. Danke. Und dringen ein in den Horror von Gerhard Polt und Action. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ihr schon eher. Mir graut
mich es davor. Ich habe so Angst. Ich habe keine Bock, Mann.
Wir hören uns morgen. Bis morgen. Zu dieser furchtbaren Episode.
Bye, bye.